Kann ich die Sachen von hinten sehen, durchsehen?
Ja,
ja. Ah ja, gut. Ah, das ist gut. Super. Ja, ich war zum ersten und bisher einzigen Mal hier im September 2019. Gerade habe ich gedacht, wer hätte damals gedacht, in welcher Form wir uns jetzt versammeln würden. Also einzelne Leute mit Anmeldung, mit Masken, nicht singen können. Ich habe in dieser Zeit immer mal wieder gedacht, ich gehöre ja zu einem Werk, das die Anliegen der verfolgten Christen weitergibt. Und ich habe gedacht, vielleicht, ist das nötig? Ja, ah ja, schön. Vielleicht hilft uns Gott dadurch, ein bisschen mehr uns einfühlen zu können, dass es in anderen Ländern in der Welt Christen gibt, die ständig überlegen müssen, nicht nur mal wegen Corona-Zeit, wie können wir uns versammeln, wie läuft das, kommt jetzt der Staat und macht irgendwas zu bei uns oder zerstört unser Gebäude. So eine Angst müssen wir ja hier nicht haben, aber dass wir vielleicht ein bisschen mehr damit mitfühlen können. Zum Singen noch ein Tipp, der mir immer mal wieder einfällt. Wir beklagen uns darüber, dass wir in der Gemeinde nicht singen können, und es ist wirklich schade, aber singt viel mehr zu Hause dann oder beim Autofahren, mein Tipp, ne, dass das Singen nicht aufhört. Manchmal sagen wir ja, der Staat verbietet uns zu singen in der Gemeinde, aber singen wir als Familie. Setzen wir uns zusammen und singen Loblieder. Manche machen das vielleicht, aber manche vielleicht auch nicht. Oder wenn wir eine längere Autofahrt haben, kann man eine schöne CD einlegen und wirklich von Herzen Gott weiterloben, dass das nicht aufhört. Ist meine PowerPoint? Ach so. Schönes Bild hier, aber... Also die, wo steht Vorstellung HMK. Ja, ich kann schon mal ein bisschen anfangen zu erzählen. Gleich als erstes kommt dann sowieso ein Bild, Hilfsaktion Märtyrerkirche. Ist ja schon eine Weile her, dass ich hier war. Hilfsaktion Märtyrerkirche ist ein Werk, was vor gut 50 Jahren von dem Pastor Richard Wurmbrand gegründet wurde, der selbst ganz konkret Verfolgung erlebt hat als Pastor im Gefängnis in Rumänien in der kommunistischen Zeit. Und dann, als er, ich glaube, er war 12 bis 14 Jahre oder sowas im Gefängnis, als er dann rauskam in den Westen, da hat er sich das so als Lebensziel für den Rest seines Lebens gesetzt: Ich möchte die Stimme der Märtyrerkirche sein. Ich möchte die, das, was die jetzt nicht direkt uns sagen können, hier weitergeben, sowohl, dass sie Hilfe brauchen, aber auch, also helfen, aber auch lernen, dass wir von diesen Christen, die in ganz anderen Situationen leben, die aber Teil des Leibes Jesu sind, dass Gott uns durch sie etwas sagt über unsere Situation hier. Zum Beispiel, dass Leiden zur Nachfolge Jesu dazugehört. Und das ist seitdem die Aufgabe der Hilfsaktion Märtyrerkirche und ähnlicher Werke. Dieser Pastor Wurmbrand hat in verschiedenen Ländern parallel verschiedene Werke gegründet. In Amerika heißt das Voice of the Martyrs. Ja, und eben sowohl zu helfen durch Projekte in solchen Ländern, wo Christen verfolgt werden, als auch die Botschaft weiterzugeben. Und in der Eigenschaft als Gemeindereferent der HMK bin ich hier. Kurzvorstellung unserer Familie. Das letzte Mal war ich alleine. Diesmal ist meine Frau, die hier rechts, links auf dem Bild zu sehen ist, ist mit dabei, Jeanette. Sie stammt, anders als ich, aus der Türkei. Ich komme aus Nordhessen, gar nicht so furchtbar weit von hier. Sie kommt aus Antiochien, das heißt heute Antakya, und liegt in der Türkei, wo Paulus und Barnabas ihre Missionsreisen begonnen haben. Und sie hat ein sehr missionarisches Herz. Bereitet gerade eine Zoom-Frauenversammlung für türkisch sprechende Frauen in Deutschland vor, die nächsten Mittwoch stattfinden soll. Nicht nur aus Deutschland, aus Holland werden wahrscheinlich welche zugeschaltet, aus Schweiz, aus der Türkei singt jemand und so. Das sind die interessanten Seiten der Corona-Zeit. Unsere Tochter rechts, Deborah, die hat gerade ihr Studium in den USA beendet. Und wir Das ist unser persönlicher Hintergrund. Meine Frau kommt aus der Türkei, aber wir haben jetzt zusammen fast 20 Jahre in der Türkei gelebt. Und zwar, nee, das kann ich jetzt hier nicht, wenn ich hierhin zeige, dann nützt das nichts, ne? Nee, okay. Links an der Westküste ist Izmir, eine große Stadt, und ein bisschen südlich davon ist Kuşadasımir, eine touristische Stadt, ganz in der Nähe von dem biblischen Ephesus, von dem man die Ruinen besuchen kann, wenn man da in die Gegend kommt. Ich habe mal die Zahlen hier hingeschrieben, um so eine Vorstellung zu haben. Türkei hat 83 Millionen Einwohner, ziemlich genau gleich wie Deutschland im Moment. Ist einiges größer, aber hat da eigentlich immer weniger Bevölkerung, überholen gerade uns. Davon sind noch 120.000 Christen ungefähr, wenn man alle orthodoxen, katholischen, sonstigen Minderheiten dazu zählt. Wir arbeiten im Bereich von ungefähr 7.000 einheimischen Christen in kleinen evangelikalen Gemeinden, die auch verschiedene Prägungen haben, aber die so im ganzen Land verstreut sind. Das hat quasi vor 30, 40 Jahren fast von Null auf wieder angefangen, dass Muslime zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und das ist mühevoll, weil das für jeden ganz schöne Folgen hat. Aber ich finde es auch spannend. Im letzten Jahr 2020 war dieses Gebäude stark in den Medien, auch in Deutschland, die Hagia Sophia, die heilige Weisheit heißt das ja. Ehemals die größte Kirche der Welt, für hunderte von Jahren, natürlich vor langer Zeit. 1453 haben die osmanischen Türken die Stadt erobert, haben diese Hagia Sophia zur Moschee gemacht. Dann Atatürk, der Gründer der modernen Türkei, hat ein Museum daraus gemacht. Und jetzt hat unser Präsident Recep Tayyip Erdogan bewusst als Geste das wieder in eine Moschee zurück umgewidmet. Ich bin überzeugt, dass Gemeinde Jesu dadurch nicht kaputt gehen wird, weil wir nicht von Gebäuden abhängig sind. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber als Geste an die Christen im Lande war es natürlich so ein erneutes Zeichen, eigentlich habt ihr hier nichts zu suchen. Trotzdem geht Gemeinde Jesu weiter. Wir sind ja jetzt, seit ich bei Hilfsaktion Märtyrerkirche bin, immer zeitweise in der Türkei, zeitweise in Deutschland. Als wir im September in der Türkei waren, konnten wir zwei Frauen taufen. Da gibt es schön viel Wasser und Taufe ist ein besonderes Ereignis, weil es sehr greifbar deutlich macht, was es heißt, das Alte wirklich in den Tod Jesu zu geben. Und wir sagen dann den Leuten auch, Islam, alle Ideologien, die du vorher gehegt hast, die gehen mit in den Tod Jesu. Und du bist in einem neuen Leben. Nicht christliche Kultur, sondern in Jesus. Ja, was auch mit meiner Arbeit bei der Hilfsaktion Märtyrerkirche zu tun hat, dass vor 14 Jahren fast drei Brüder in der Türkei schrecklich ermordet wurden. Links sind sie zu sehen, Tilman Geske, der deutsche Missionar, Uğur Yüksel, mehr so im Vordergrund, und Necati Aydın, mein Schwager. Damals habe ich das Buch geschrieben. Wer das noch nicht beim letzten Mal hat und würde es gerne nehmen, ich habe ein paar dabei, obwohl wir nicht so richtig Büchertisch machen können. Wer mir 9,90 Euro schnell gibt, der kann davon eins haben. Aber das war, weil wir dann auch selbst bedroht worden sind und sowas, war das eine Situation, wo ich mich dann stärker noch beschäftigt habe mit dem Thema, was heißt Verfolgung, worum geht es da? Ist das was, was nur irgendwie vermieden werden soll? Oder gehört es vielleicht irgendwie zur Nachfolge Jesu dazu? Ich sagte, als Hilfsaktion Märtyrerkirche haben wir Projekte in verschiedenen Ländern, zurzeit ungefähr 160 Projekte in rund 40 Ländern. Wir haben nicht Missionare in diesen Ländern, sondern arbeiten immer vor Ort mit Kirchen oder mit anderen Missionsorganisationen zusammen. Ein paar ganz kurze Gebetsanliegen. Betet für unsere Geschwister in Nepal. Dort sind viele Menschen zum Glauben gekommen in den letzten Jahrzehnten. Manche schätzen fast 1 Million von 30 Millionen. Das war ein total hinduistisches Land. Da hat Gott eine wirkliche Bewegung geschaffen. Aber jetzt seit 2017 gibt es ein Antikonversionsgesetz. Bekehrung ist jetzt gesetzlich verboten und auch der Aufruf, in eine andere Religion einzutreten. Und trotzdem machen die Geschwister dort mutig weiter. ganz einfache Leute zum Teil. Wir unterstützen zum Beispiel solche Evangelisten. Betet auch mit. Jetzt in der Corona-Zeit denken wir an unsere Einschränkungen, aber wir sollten daran denken, dass es in vielen Ländern viel, viel schlimmer ist, weil dann immer wirtschaftliche Probleme ganz akut sind. Zum Beispiel Indien und Pakistan, wo Christen jeweils eher eine ärmere Minderheit sind, oft Tagelöhner, die plötzlich gar nichts mehr zu arbeiten haben, wenn so Lockdowns gemacht werden. Und die Pastoren von den Gemeinden dort, die zum Teil sehr lebendig sind, leben von Naturalgaben ihrer Gemeindeglieder. Und wenn die nichts mehr haben, können sie auch den Pastoren nichts mehr geben. Und zusätzlich gibt es Regierungen, die dann zumindest zeitweise und stellenweise die Christen übergehen bei staatlichen Hilfsmaßnahmen. Deswegen ist umso mehr nötig, dass da Christen weltweit sich zusammentun und sagen, wir helfen in dieser besonderen Situation unseren Geschwistern. Soforthilfe zum Beispiel ist auch nötig, gerade in Mosambik, wo hört man auch nicht viel von, wo Christen wegen islamischer Terrorangriffe im Norden Mosambiks, wo eine islamische Mehrheit ist, sonst ist das Land ja eher katholisch, ihre Dörfer verlassen müssen und dann zeitweise, das ist jetzt glaube ich nicht mehr so schlimm, aber zeitweise habe ich gehört, 50 Leute in einer Wohnung untergekommen sind, weil sie einfach kein Dach mehr über dem Kopf hatten. Und das in Corona-Zeiten. Social Distance war da ein bisschen schwierig, aber die brauchen wirklich auch Hilfe und Gebet. Wir unterstützen auch Projekte, wo zum Beispiel Frauen in Nigeria, deren Männer umgebracht wurden, jetzt kleine Betriebe aufbauen können. Das heißt einfach ein, zwei Nähmaschinen, wo sie vielleicht eine Näherei aufmachen können oder ähnliche Projekte. Ausbildung in Ländern der Verfolgung, theologische Ausbildung ist auch eine besondere Herausforderung, zum Beispiel im Iran, wo es auch viele gibt, die zu Jesus gekommen sind, aber die brauchen natürlich Leiter, Pastoren oder einfach Leute, die gut in der Bibel geschult sind. Oder, das hatte ich schon gesagt, Evangelisation auch in solchen Ländern besonders gefährdet. Rechtsbeistand heißt, dass es Länder gibt, wo Christen angeklagt werden, wie zum Beispiel in Pakistan wegen angeblicher Gotteslästerung, weil der Nachbar sich geärgert hat, hat gesagt, mein christlicher Nachbar hat über Mohammed geschimpft zum Beispiel. Kann das vorkommen? Und dann die Gerichte, die aber doch noch relativ versuchen, nach Recht und Ordnung zu entscheiden, da unterstützen wir Anwälte, die sich für diese Christen einsetzen. Außer dem Buch vom letzten Jahr schon gibt es noch ein Buch, was ich neu geschrieben habe, das Lamm und die Schafe. Das sind einfach so in den letzten Jahren mir gekommene Gedanken aus biblischen Betrachtungen über Verfolgung, aktualisiert auf unsere Situation. Und das andere Buch, Zerbrechliche Gefäße, haben wir neu herausgebracht. Da schreibt ein Bruder, der auch viel mit verfolgten Christen zu tun hatte, was kann der Westen von der verfolgten Kirche lernen? Eben das, was uns besonders auf dem Herzen liegt. Sehr, sehr interessant, habe ich auch ein paar dabei. Wie gesagt, ist heute ein bisschen schwierig, aber wer gerne eins möchte, kann sich dann direkt nachher an mich wenden. Ja, die Predigt ist jetzt gleich anschließend. Ne? Ihr habt das so als... Okay. Manchen Gemeinden wird dann zwischendrin noch was gesungen oder so. So bitte ich dich, lieber Herr, erstmal für unsere Geschwister weltweit, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Und danke, dass wir an einer kleinen Stelle beitragen können, durch Gebet und durch Gaben, die Not dieser Geschwister zu lindern. Aber du bist der beste Helfer. Wir bitten dich heute konkret, dass du hilfst. Und danke auch, dass du uns herausforderst und lebendig machst durch dein Wort. Und ich bitte dich, dass du jetzt redest, weil wenn du ein Wort sagst, werden wir gesund. Wenn du ein Wort sagst, werden wir in Bewegung gesetzt. Wenn du sprichst, dann stehen Tote vom Leben, vom Tode auf und werden lebendig. Ich danke dir dafür, lieber Herr. Amen. Ja, ich möchte diese Verse als Grundlage für die Predigt vorlesen, ganz bekannt aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus: Geht hinein durch die enge Pforte. Vielleicht kann mir jemand ein Glas Wasser oder so geben. Die Pforte oder das Tor ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Viele sind's, die auf ihm hineingehen. Eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Als ich diese Verse gelesen habe, ist mir ein ganz bekanntes Bild eingefallen. Ich weiß nicht, wer kennt das noch von euch? Einige so. Kommen wahrscheinlich aus christlichen Familien. Weil das hing früher in vielen Familien so an der Wand, der breite und der schmale Weg, wo das grafisch dargestellt wird. Also links dieser breite Weg, wo viele Leute lustig gehen, und rechts der ziemlich schmale und beschwerliche Weg. Und dann der eine Weg, der ins Feuer führt, in die Verdammnis, der andere Weg, der in Gottes neue Welt führt. Ich habe mir dann überlegt, das sieht man heute nicht mehr so viel. Und warum wohl? Natürlich, manches ist da ein bisschen altertümlich, die Kleidung ist alt und die Beispiele, die da benutzt werden und so, sind aus einer Zeit vor, ich schätze mal 150 Jahren, als das gemacht worden ist. Aber vielleicht stören wir oder stören sich Menschen heute ja auch an der eigentlichen Aussage Jesu. Vor einigen Monaten, dieses Buch, was ich jetzt in einem anderen Verlag veröffentlicht hatte, das habe ich eigentlich einem anderen Verlag angeboten, die auch sehr nett sind und die mein voriges Buch rausgebracht haben. Aber wir konnten uns da nicht einigen, weil ich da die Hölle erwähnt habe in dem Buch. Und ich habe das noch nicht mal zum großen Thema gemacht, aber Jesus sagt ja im Zusammenhang von Verfolgung, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber fürchtet euch vor dem, vor Gott, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Das sagt Jesus, das ist nicht irgendwie ein schlimmer alttestamentlicher Prophet, sondern das sagt unser liebender, wunderbarer Herr Jesus, und deswegen müssen wir es ernst nehmen, aber es gibt eine Tendenz, das nicht mehr so gerne in der Form zu hören. Jesus, der uns zutiefst liebt, der barmherzig ist, hat mich gefreut, überall hier so die Eigenschaften von Jesu an der Wand zu sehen, Sanftmütigkeit, Barmherzigkeit und so weiter, tolle Bilder. Aber der gleiche Jesus, der sagt uns ganz offen, es gibt zwei Wege. Einer führt zum Leben, einer führt ins Verderben. Das brauchen wir nicht in Einzelheiten ausmalen, aber das ist schlimm. Und die Wege hier werden hier vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass der Weg in das Verderben, in die Katastrophe breit ist. Da passt irgendwie alles drauf. Grenzenlose Toleranz. Selbst entscheiden können. Der richtige Weg wird hier von Jesus durch Enge und durch Mühe gekennzeichnet. Der schlechte Weg ist der Weg der Mehrheit, der Weg zum Leben wird, so sagt Jesus, nur von einer kleineren Menschengruppe betreten werden. Deshalb zum Ersten, der schmale Weg scheint erstmal nicht sehr attraktiv zu sein. Es läuft eigentlich genau dem entgegen, was wir uns eigentlich wünschen. Ich interessiere mich auch für Fußball, ärgere mich auch über manches, wenn zu viel Geld im Spiel ist, aber ich gucke gerne auch mal Fußball. Jetzt im Stadion, also das habe ich ja noch nicht so oft gemacht, aber im Stadion zu sein mit 50.000 Leuten, die für die gleiche Mannschaft schreien, das ist ein Erlebnis. Ne? Da ist man sich einig, wenn man in der richtigen Kurve sitzt. Und das wünschen wir uns eigentlich so in Einstimmung mit vielen Leuten und dann möglichst noch zu gewinnen. Also wir sind eigentlich gerne auf der Seite der Mehrheit. Aber in anderen Ländern offensichtlicher als bei uns heißt Jesus nachfolgen, Minderheit zu sein. Das ist ja letztlich in Deutschland auch so, aber in anderen Ländern offensichtlicher. Das ist ein Bild aus China, wo in den letzten ein, zwei Jahren wieder Gemeinden, Kirchen niedergerissen wurden. Wenn Jesus von dem engen und schmalen Weg spricht, es gibt Bibelausleger, die sagen, da steckt eigentlich ein Hinweis auf Verfolgung mit drin, Bedrängnis, eng, Bedrängnis. Und das erleben Christen viel handgreiflicher als wir, dass wirklich der Weg in der Nachfolge Jesu ein enger Weg ist. In vielen Ländern wissen Menschen von Anfang an, wenn ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen, entscheide ich mich für eine ganz kleine Minderheit. In der Türkei, hatte ich ja vorher gezeigt, 0,15%, glaube ich, Namenschristen. Und die sind auch noch nicht mal alle von Herzen dabei. Im Iran oder im Nepal oder in China, obwohl es da viele gibt, die Christen geworden sind, gilt Ähnliches. Da entscheidet man sich nicht für den Weg mit Jesus, um anerkannter zu sein, um bessere Aufstiegsgelegenheiten zu haben, sondern obwohl man weiß, dass es ein enger Weg ist. Ich finde es immer faszinierend, das ist für mich eine unheimliche Glaubensstärkung, dass trotzdem Millionen Menschen auf der Welt gibt, die in dem Bewusstsein sich dafür entscheiden. Ich gehe jetzt auf einen engen Weg, ich werde Widerstand erleben. Meine Familie wird eventuell gegen mich sein. Das wissen Leute in der Türkei. Manche entscheiden sich dann auch anders. Wir hatten einen jungen Mann in unserer Gemeinde, der sagte, wenn mein Vater hört, dass ich Christ wäre, der kriegt einen Herzinfarkt. Und das kann ich ihm nicht zumuten. Der hat vor kurzem schon mal einen Herzinfarkt gehabt. Das hat er ernsthaft und ist deswegen hat er sich ferngehalten. Nachher hat er eine Arbeitsstelle gefunden bei der Stadtverwaltung, wo er wusste, da kann ich auch nicht dazustehen und dann ist er weggegangen. Es sind nicht alle Helden, auch in den Ländern der Verfolgung. Aber es gibt Menschen, die im vollen Bewusstsein auf diesen Weg gehen, weil Jesus so attraktiv ist. Der schmale Weg scheint nicht sehr cool zu sein. Wenn ich auf diesem Weg gehe, kann es mir auch nicht egal sein, wie andere Menschen leben. Ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, sich in das Leben von allen irgendwie einzumischen. Aber wenn ich weiß, die gehen alle Richtung Hölle, dann muss ich doch was sagen. Ich habe neulich auch für die HMK, für die Hilfsaktion Märtyrerkirche, einen Hauskreis per Zoom über Verfolgung geredet. Ich kannte die gar nicht und wusste deswegen auch nicht so, wie sie eingestellt sind. Und dann meldete sich eine Frau und dann sagte sie, ja, das mit der Mission, das finde ich ja irgendwie schwierig, fordert man da nicht geradezu sowas heraus, dass dann Leute böse reagieren darauf. Da habe ich gesagt, sie haben recht. Und nicht nur fordere man vielleicht das heraus, sondern ich bringe ja auch Leute in Gefahr. Wenn ich in der Türkei jemanden sage, geh auf den Weg mit Jesus, dann weiß ich, das kann für ihn mit Sicherheit seelische Schwierigkeiten bedeuten, vielleicht auch körperliche Schwierigkeiten. Einige Brüder sind ermordet worden. Und ich habe eigentlich nur das Recht, einen anderen dazu aufzufordern, wenn ich selbst bereit bin, auch auf diesem Weg Schwierigkeiten auf mich zu nehmen. Dieser schmale Weg scheint nicht sehr attraktiv zu sein, aber er führt zum Leben. Jesus bestimmt die wahre Qualität des jeweiligen Weges ja gerade vom Ziel her. Er sagt nicht, wenn du auf dem einen Weg bist, ja, es wird schon schön sein, es wird dir schon Spaß machen und so. Natürlich, ich habe viel Freude im Leben mit Jesus, aber Jesus sagt interessanterweise hier, der eine ist deswegen schlimm, weil er ins Verderben führt. Der andere ist deswegen gut, weil er zum ewigen Leben führt. Wenn es das jeweilige Ziel dieser Wege nicht gäbe, dann wäre es tatsächlich nicht sehr attraktiv, sich den mühevolleren und bedrängteren Weg auszusuchen. Christsein ist nicht unbedingt an sich cool, super oder so. Nochmal möchte ich das sagen. Also ich möchte auch das Leben, was ich jetzt hier führe, nicht tauschen gegen Leben ohne Jesus. Das heißt nicht alles nur aufs Jenseits vertrösten. Aber mein Leben mit Jesus ist ja gerade deswegen auch so attraktiv, weil ich auf ein Ziel zugehen kann. Manchmal sagen Leute, der Weg ist das Ziel. Und dann fiel mir dieser Hamster ein, denn so einen Hamster hat meine Tochter mal eine Zeit lang gehabt. Für den ist der Weg das Ziel, dem gibst du so ein Rad und dann läuft er da drin rum. Der fragt scheinbar nicht, ob er irgendwo mal ankommt. Aber ich möchte mein Leben nicht im Laufrad leben. Ich möchte auf ein Ziel zugehen. Und das gibt uns Jesus. Wir Christen dürfen nicht nur auf ein Leben nach dem Tod vertrösten, aber wenn wir die Worte Jesu hier ernst nehmen, ist es ein ganz entscheidender Punkt, wo man ankommt oder nicht. Wir dürfen doch nicht Wahrheiten verschweigen, nur aus Sorgen, zu viel Druck auf Menschen auszuüben. Ich möchte auf dem Weg sein und bleiben, der zum Leben führt. Dafür nehme ich Mühen und Verfolgungen, wenn es sein muss, auch in Kauf. Und dafür bleiben die Christen in China oder in Nepal bei Jesus, obwohl ganz starker Gegenwind ihnen entgegenbläst. Nur zu sagen, Jesus macht dich glücklich, wäre zu wenig, aber Jesus bringt dich ans Ziel. Und das gilt eben schon für unterwegs. Auf dem schmalen Weg ist Jesus bei uns. Ich dachte noch an ein anderes Wort, wo Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Für Millionen von Christen durch alle Jahrhunderte durch sicher ein Trost gewesen. Aber manchmal vergessen wir, dass dieses Wort auch in einem Zusammenhang steht. Auch im Zusammenhang mit einer Aufforderung zu einem beschwerlichen Weg, nämlich geht hin in alle Welt. Das war damals, als das gesagt wurde von Jesus, nicht so, oh, macht mal schön Urlaub, ist doch schön, cool, so die Länder zu besuchen und so. Da war alleine schon hinzugehen und woanders hinzugehen eine unheimliche Mühe. Und dann noch in Situationen, wo dir Widerstand entgegenkommen kann, wo die Leute das vielleicht nicht gerne hören, da geht die Abenteuerlust schnell weg. Aber im eigentlichen Sinne erleben wir das Nahsein Jesu, wenn wir mit ihm auf diesem Weg sind. Auf dem Weg zum Ziel, auf dem Weg zu seinem Dienst, sei es zum Nachbar auch, sei es innerhalb von Lippstadt zu anderen Leuten. Gerade dann, wenn wir uns mit Jesus, wie er es gesagt hat, im Gehorsam auf den Weg machen, erleben wir seine Nähe. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen über einen iranischen Pastor, der dann in den Westen ausreisen durfte und jetzt im Westen lebt, als Christ weiterlebt. Aber er hat mal gesagt, manchmal vermisse ich die Tage der Verfolgung, die er im Iran erlebt hat, weil ich so lebendig war. Ich fühlte jeden Tag, dass Jesus bei mir war. Nicht, dass wir uns nach Verfolgung sehnen sollen, das ist gar nicht schön und all das, aber lasst uns mutig sein in dem, was Jesus uns gebietet. Dann werden wir besonders auch erleben, dass er bei uns ist. Gemeinschaft mit Jesus bedeutet auch ganz wesentlich Gemeinschaft im Leiden, weil Jesus gelitten hat. Steht ja, wenn man zusammen was Schweres durchmacht, das habe ich noch erlebt, dass alte Männer vom Krieg erzählt haben und dann, wenn sie einen anderen hatten, der auch in der gleichen Kompanie war oder was, dann kann man da viel drüber erzählen, weil das hat die Leute einander näher gebracht. Jesus hat gelitten. Wenn wir mit ihm bereit sind zu leiden, wird uns die Gemeinschaft mit Jesus in einer besonderen Weise geschenkt werden. Paulus hat das oft rigoros miteinander verknüpft. Er sagt, wenn wir denn leiden, werden wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wer die Kraft der Auferstehung erleben will, muss bereit sein, durch das Sterben zu gehen. Das gilt nicht nur für den Weg. Ich habe hier jetzt eine Sache noch quasi übersprungen. Die Tür ist eng, steht da am Anfang. Die Pforte ist auch eng und die eine ist breit, die andere ist eng. Also durch die breite Pforte geht man automatisch mit der Masse mit. Diese enge Pforte, die zeigt uns, dass wir, um überhaupt auf den Weg mit Jesus zu gehen, alles ablegen müssen. Vor drei Wochen waren wir in der Nähe von Mannheim in einer Gemeinde. Und da hatte ich auch darüber geredet, dass wir bereit sind, einen Preis zu zahlen für die Nachfolge Jesu. Da kam eine Frau zu einem Büchertisch hinterher und die sagte, sie haben das richtig gesagt, aber ich würde sagen, wir müssen nicht nur einen Preis zahlen, sondern wir müssen alles abgeben. Dann hat sie erzählt, dass sie vor 1,5 Jahren zu Glauben gekommen ist. Das ist immer schon mal schön, jemanden zu treffen, der neue Christ ist. Und dass mittlerweile auch schon ihre Mutter und noch jemand zum Glauben gekommen ist. Da merkte man plötzlich, für sie alles ablegen zu müssen, war keine verklemmende Sache, sagte, ich erlebe so viel Freude. Aber sie hat dann nicht näher erzählt, was das für sie hieß, alles abzulegen, aber natürlich die Sünde, das eigene Kommando über das eigene Leben. Alles, was uns beschwert, an der Tür ablegen und zu sagen, so Herr Jesus, nackt sozusagen, wie ich bin, stelle ich mich dir zur Verfügung. Mach du was Neues aus mir. Sind wir auf dem schmalen Weg? Wenn wir auf dem schmalen Weg sind, sind manchmal die flachen Wegränder gefährlicher als die steilen Abhänge. Viele Christen auf der ganzen Welt gehen heute gezwungenermaßen, wenn sie Christen sind, auf einem schmalen Weg. Sie sind eingeschränkt, sie werden zusätzlich noch ausgegrenzt. Das kann ganz verschiedene Hintergründe haben. Letztes Jahr traf ich einen Bruder aus Portugal, der als evangelischer oder freikirchlicher Christen in einem katholischen Dorf schon als Kind geschlagen wurde, weil seine Eltern Christen, also wiedergeboren sind. Oder natürlich mein Schwager Nejati, der später sterben musste und der schon vorher von seinen Geschwistern nicht zur Beerdigung seiner Mutter eingeladen wurde, was ganz schlimm war. Und diese Christen wissen, wenn ich zu sehr abweiche, dann kann ich ganz runterfallen. Oder bin ich wieder im Islam oder was das war, dann gibt es kein Halten mehr. Die Wegränder fallen schroff ab in einen Abgrund. Bei uns sehen diese Wegränder dieses schmalen Weges manchmal harmloser aus, so langsam geneigt. Lieber nicht sagen, dass Menschen ohne Jesus ewig verloren gehen. Nur über die Liebe Gottes zu sprechen, erspart uns manchen Ärger. Kleine Unehrlichkeiten am Arbeitsplatz vermeiden Konfrontationen. Oder könnte man die biblischen Maßstäbe über Sexualleben nicht auch ein bisschen modernisieren? Die große Gefahr besteht darin, dass wir uns dann immer mehr von der Mitte des Weges entfernen und das vielleicht gar nicht merken. Es ist mir manchmal so bei Zugfahrten bewusst geworden. Ich glaube, das ist vom Frankfurter Flughafen, wo man aus dem Bahnhof rausfährt und genau daneben fährt gleichzeitig ein anderer Zug ab. Und man denkt, ach fast, ich könnte ja auch in den einsteigen, der fährt genau in die gleiche Richtung, aber ist auf einem anderen Gleis. Und dann plötzlich merkt man erst langsam und dann ganz deutlich, dass die Gleise sich total auseinanderentwickeln. Der eine fährt nach Norden, der andere nach Süden. Wie gesagt, da haben die Christen in Verfolgung etwas voraus und erinnern uns an das, was eigentlich auch für uns gilt. Wenn ein Christ in Deutschland lau wird und Jesus nicht mehr über allem steht für ihn, dann merkt das vielleicht noch nicht mal die anderen Leute in der Gemeinde. Aber trotzdem ist es sehr gefährlich. Deswegen lasst uns umkehren, wenn wir das gemerkt haben. Jesus wartet darauf, dass wir zu ihm umkehren. Und wieder aufhören, diese kleinen Kompromisse zu machen. Der breite Weg führt tatsächlich ins Verderben. Ich möchte das zum Schluss nochmal sagen. Jesus sagt, die Minderheit wird auf diesen Weg gehen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht wünschen können, dass viele zum Glauben kommen. Aber in der Praxis wird es oft so sein. Und deswegen müssen wir uns abgewöhnen, dass wir meinen, von allen gemocht zu werden, von allen akzeptiert zu werden. Wir müssen nicht extra was Blödes machen, damit alle uns dann hassen und dann sagen wir jetzt, wir sind verfolgte Christen. Aber wir müssen vorsichtig sein in den kleinen Kompromissen, die wir manchmal machen, um die Sympathie nicht zu verlieren, um nicht in eine Ecke gestellt zu werden, in die wir nicht möchten. Lass dich nicht verbiegen, auch nicht von wohlmeinenden christlichen Geschwistern. Dann wirst du vermutlich zumindest in kleinem Rahmen Verfolgung erleiden, dass Leute lächeln, was Doofes sagen oder so. Aber du wirst auch merken, dass Jesus mit dir ist. Zum Schluss noch ein Beispiel aus der Bibel, das diese ultimative schmaler Wegentscheidung mit einem krassen Beispiel zeigt. Drei Männer, die in einem fremden Land waren, eine ganz kleine jüdische Minderheit in Babylon, Sie hatten es geschafft, eine gute Position zu kriegen. Sie waren ausgebildet worden, hohe Beamte zu sein. Und manches, sie konnten sich nicht von allen distanzieren. Sie mussten diese Ausbildung mit durchmachen und viele andere Sachen. Aber dann kam ein Punkt, wo sie gemerkt haben, da können wir nicht mit. Der König hatte ein Götzenbild aufstellen lassen. Das ging mehr um staatliche Loyalität, dass alle Beamten irgendwie ihre Solidarität mit dem babylonischen Reich zum Ausdruck bringen sollten. Aber es war eindeutig eine religiöse Zeremonie. Und die drei Männer, und ich finde diesen Linolschnitt, dieses Bild sehr eindrücklich. Wenn alle liegen, sie standen zusammen und beugten sich nicht. Der Künstler hat das noch so dargestellt, dass sie sich aneinander festgehalten haben. Jedenfalls war es nicht leicht. Und dann gibt der König ihnen noch mal eine Chance, weil das ja eigentlich gute Männer sind. Und dann ist es beeindruckend, wie dieser Weltherrscher quasi kleiner ist als die drei Männer, die mit einer Würde ihm gegenübertreten und überhaupt nicht winseln oder so, sondern sagen, König, wir brauchen gar nicht über das Thema weiterreden. Wir wissen, unser Gott kann uns retten. Wenn er es nicht tut, wir werden uns trotzdem nicht beugen. Und dann gehen sie in den Feuerofen und Jesus rettet sie. Aber sie waren bereit, auch zu sterben. Ich glaube, diese Haltung brauchen wir, auf dem schmalen Weg zu sein, stehen zu bleiben, wenn andere sich niederwerfen und das auch unsere Kinder zu lehren. Und dann werden wir erleben, dass das tiefes Leben jetzt schon anfängt und dass wir zum Ziel kommen bei Jesus. Ich möchte noch mal kurz beten. Herr, ich danke dir sehr für dein gutes Wort. Du willst uns ja nicht Angst machen, sondern du zeigst uns die Realität. Ich danke dir, dass du uns gerufen hast auf den Weg der Nachfolge. Ich bitte dich jetzt, dass jeder von uns, der Ballast mit sich hat, der eigentlich durch diese Tür nicht durchpasst, dass wir das ablegen können. Ich bitte dich, dass wir nicht so, ohne es zu merken, vom Weg abrutschen, sondern uns immer wieder neu durch dein Wort und durch die Geschwister und durch deinen Geist ausrichten lassen. Und ich danke dir, dass das Freude ist. Im Namen Jesu. Amen.
Die kleinen Kompromisse, die wir immer wieder treffen und vom schmalen Weg abkommen, die bewusst korrigieren zu lassen und ja, dadurch auch Jesus unseren Gehorsam gegenüberbringen. Lass uns mal versuchen, genau das in der nächsten Woche bewusst zu leben. Danach zu leben, was ja, wir heute gerade gehört haben, wirklich auf dem schmalen Weg zu bleiben. Wir hören jetzt noch das Lied Wir sind eins und dann ist der Gottesdienst für heute beendet.